Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name ist Dennis Jacobs. Mir gegenüber frisch rasiert Klaas Stechmann am anderen Ufer der Elbe. Lieber Klaas, ich habe eine Patientin in meiner Praxis, die eine Akupunkturpraxis bei mir in der Nähe hat, und die quäle ich immer ganz gerne, um die Konkurrenz ein bisschen klein zu halten. Und sie sagte mir: Junge, wenn du mal irgendwann Beschwerden hast und bei mir auf der Bank sitzt, dann werde ich die Stricknadeln rausholen. Dann werde ich dich aufspießen.
Omas Stricknadeln.
Du niedelst ja auch hin und wieder mal.
Ich niedel auch, ja.
Setzt du auch so Dauernadeln oder ist das nur so ein Akupunkturding? Hast du damit Erfahrung irgendwie? Oder, also ich meine, Niedeln geht ja eigentlich relativ tief. Also hast du so oberflächliche Dauerklebenadeln auch im Einsatz manchmal?
Eigentlich nicht. Ich habe welche da, ich habe mal so ein Set geschenkt bekommen, habe es mir selber mal an die Ohren gemacht. Das sind ja so dann so mini kleine Klebepflästerchen mit so Mikronadeln, und das fand ich ganz, ganz witzig so irgendwie. Und die sollen ja auch so lange drin bleiben, bis die rausfallen. Und ab und zu sehe ich auch Patienten, die zu mir kommen und die haben dann noch so diese Nadelpflaster auf dem Rücken. Was, das ist immer noch drinne? Das ist jetzt seit 4 Wochen drinne. Und dann fallen die manchmal im Bett oder so raus. Dann legen die sich da nochmal wieder drauf neu und sie gleich wieder die Nadel nochmal neu.
Tackern sich das ins Gesicht.
Genau. Ja. Nee, in meiner Art und Weise, wie ich mit Nadeln arbeite, mit diesem myofaszialen Right Kneeling, passt das so nicht rein. Dennoch ist das natürlich, könnte das eine ganz interessante Unterstützung oder Ergänzung sein. Ähnlich wie vielleicht Kinesiotape, so dass man versucht, den Therapiereiz länger zu gestalten, dass man das nicht nur hat, während die bei uns auf der Behandlungsbank sitzen oder liegen, sondern halt eben auch noch dann unterstützend so. Deswegen finde ich den Gedanken halt gar nicht so schlecht und auch nochmal so ein länger wirkendes, du wirst an die Behandlung erinnert, so.
Mhm, yeah,
wenn die Leute von uns mit blauen Flecken nach Hause kommen, dann ist das ja vielleicht auch sowas.
Ja, ja, da haben wir ein Placebo, ey. Ja. Und diese Woche hatte ich auch noch eine Patientin, eine junge Polizistin, die super witzig reden kann und die sich und ihren Laden auch immer sehr gerne aufs Korn nimmt. Und sie ist mittlerweile Ausbilderin von PolizeianwärterInnen und muss da immer auch so Sporttests bei denen abnehmen. Und sie sagte, man hat mir gesagt, ich darf nicht mehr fettleibig sagen, aber ich habe mehrere Leute, die ein Kraftlastproblem haben.
Kraftlastproblem, okay.
Das fand ich auch auf jeden Fall sehr witzig. Da musste ich noch ein paar Mal während der Behandlung dran denken und ein bisschen laut lachen. Ich glaube, die Cops unter sich, da wird auch kein Blatt vom Mund genommen, da wird auch Tacheles gesprochen.
Ja. Nein, auf jeden Fall. Also ich kenne im Privaten aber auch, wenn ich Patienten als Polizisten hatte, puh, also wenn die unsere Ordnungshüter sind, ich weiß nicht so recht.
Ja, und noch eine ganz interessante Anekdote, und zwar hatten wir beide ja vor geraumer Zeit schon für das Unternehmen Medo Mio beim Beckenbodenkongress Vorträge gehalten.
Richtig.
Und die werden ja immer wieder zeitversetzt nochmal neu aufgelegt oder sind auch frei verfügbar, wenn man da angemeldet ist. Und ich hatte einen Patienten, der meinen Vortrag bei diesem Kongress nochmal gesehen hatte und sich daraufhin einen Termin bei mir gebucht hatte. Und das ist ein Mann in den 50ern, der schon seitdem er Kind ist, einen Dauerkatheter trägt, weil er ein Harnverhalt von 400 Milliliter in der Blase immer hat und das muss dann irgendwie immer manuell abgezapft werden. Das löst man mittlerweile ganz elegant, nicht mehr mit so einem Beutel im Krankenhaus, wie man das so kennt, sondern das ist mehr oder weniger so ein Ventil, was in der Harnröhre steckt und was man per Knopfdruck dann einfach entleeren kann. Ist natürlich trotzdem ein großer Mist, weil er weder Sport machen darf, noch so easy peasy Geschlechtsverkehr haben kann und so weiter und so fort, weil das immer eine Verkeimungsgefahr oder eine Reibungsgefahr darstellt und so weiter und so fort. Und jetzt ist er schon bei Pontius und Pilatus gewesen, um sich nochmal beraten zu lassen, was da noch so geht, und hat mich dann nochmal so auf den neuesten Stand gebracht. Und ich muss sagen, da waren ein, zwei Sachen dabei, die ich selber noch nicht gehört hatte. Und zwar ist jetzt der Plan, ihm ein Set zu verschaffen, dass er sich selbst katheterisieren kann. Und das nennt sich ISK, intermittierendes Selbstkatheterisieren. Okay. Das heißt, das ist mit so einer Vorrichtung, wo er dann ganz kurzfristig einfach in die Harnröhre schieben kann, um dann Urin zu lassen. Und der Vorteil ist dann einfach, dass er nicht die ganze Zeit diesen Fremdkörper mit sich rumtragen muss. Das soll wohl relativ machbar sein. Wenn ich mir das vorstelle, zieht sich mir alles zusammen, aber
ja.
Ich kann es mir gut vorstellen, dass es immer noch bei der Wahl der Dinge erstrebenswert sein kann. Und bei mir war er jetzt, um nochmal die Funktion aller Strukturen begutachten zu lassen und sich behandeln zu lassen. Und sagte, wenn das mit dem Katheterisieren und meine Behandlung gar nicht funktionieren sollte, dann gäbe es auch noch die Möglichkeit, einen sogenannten Blasenschrittmacher sich einsetzen zu lassen.
Okay.
Das wird hinten am Sacrum eingesetzt und misst quasi die Ausdehnung der Blase, und dann bekommst du auf ein Handy per App ein Signal über den Füllstand deiner Blase. Und es geht dann noch so weiter, dass du dann per App quasi ein motorisches Signal auf diese Blase geben kannst, sodass dann quasi die Blase kontrahiert wird und er bei Bedarf dann einfach die Blase entleeren kann. Also
okay. Extrem
interessant, wie ich
extrem
finde.
Extrem interessant, ja.
Was
da
musst
du darauf achten, dass du dein Handy immer geladen hast.
Oh Gott, ja, das stimmt, darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, aber ja. Da hilft dann vielleicht noch dieses Selbstkatheterisierungsset. Naja, auf jeden Fall haben wir viel zusammengearbeitet, und im Unterbauch gab es super viele Spannungen. Er ist natürlich auch Ingenieur und sitzt den ganzen Tag im Büro auf seinem Stuhl und hatte auch noch diese ganzen Verkürzungen und Unelastizitäten, und bei der Schmerzskala war er immer auch sehr schnell im Anschlag bei einer 10. Das heißt, wir brauchen so ein bisschen, um uns da einzugrooven. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da funktionell in der Tiefe noch eine Menge zu holen ist. Mal sehen, was sich da entwickelt. Vielleicht gibt's da nochmal ein Update zu.
Ja, schön, interessant, ja. So schnell geht das. Also manche Entwicklungen mit Bionik und so, das ist ja schon echt ganz schön verrückt, so was da jetzt die letzten Jahre schon passiert ist mit Armprothesen, Beinprothesen teilweise und was da noch so kommen wird, ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, in der Potenzthematik könnte das Ganze auch nochmal eine große Rolle spielen.
Ja. Ja.
Warten wir es mal ab.
Da gibt es auch schon Handy-Apps für die Potenz. Zumindest zur Stimulation.
Ja. Ja, alright. Das war so meine Woche. Hast du noch irgendwelche Verrücktheiten für diese Woche? Ich glaube, du stehst in den Startlöchern du fängst jetzt erst richtig an zu arbeiten dieses Wochenende, oder?
Genau, das Wochenende ist vollgepackt mit Arbeit. Während du dich nachher in den Urlaub verziehst, direkt nach der Aufnahme werde ich loslegen und in die Praxis fahren. Dort läuft wieder mein dreitägiger FDM-Kompaktkurs. Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus ganz Deutschland, teilweise sogar aus dem Ausland sogar mit dabei. Das war ganz, ganz cool, dass das so sich so sehr schnell gefüllt hat. Und das wird hoffentlich wieder familiäre Atmosphäre, viel Spaß und viel Know-how, viel Skills. FDM, Thrust-Techniken werden nochmal drunter kommen. Ich habe schon richtig Bock, ich bin schon richtig heiß drauf.
Junge, stark.
Ja, genau.
Stark, cool.
Genau. Der nächste Kurs ist auch schon geplant, fehlen noch so ein, zwei Details. Der wird aber dann wahrscheinlich auch in Hamburg stattfinden, nicht in meiner Praxis. Und wird dann auch ein bisschen Platz für mehr Leute bieten, sodass es jetzt nicht so limitiert ist wie dieses Mal auf 12 Leute. Mhm. Genau, ein, zwei Details müssen noch geklärt werden. In der nächsten Episode werde ich da wahrscheinlich nochmal drüber sprechen, wo man sich da anmelden kann.
Aber es wird inhaltlich der gleiche Kurs sein, oder gibt es da auch...
Das wird inhaltlich der gleiche Kurs sein. Ich versuche natürlich jedes Mal, es gibt immer Feedbackbögen nach der Fortbildung, zu gucken, okay, was kann man besser machen, was wird sich gewünscht und so, aber es ist inhaltlich derselbe Kurs, ja.
Mir wurde zugetragen, die Schoko-Cookies, die du ausgeteilt hast beim letzten Mal, sind sehr gut angekommen.
Okay, gut. Ja, ja, das ist das Geheimrezept der Fortbildung.
Zucker.
Schoko-Cookies plus X, Geheimzutat.
Genau, wird dann immer mit dem Evaluationsbogen ausgeteilt. Ja.
Ja. Und hier mit Ryan Neeling, da hatte sich eine Kooperation entwickelt mit der Osteopathie-Schule Norddeutschland. Da werde ich auch dieses Jahr noch 7., 8. Dezember in Hamburg einen Ryan Neeling-Kurs anbieten.
Right. Vielleicht bist du mal dabei. Vielleicht bin ich mal dabei. Mal gucken.
Ja, sieh mal zu.
Mit einer Stricknadel. Ja.
Ja. Ansonsten, vor kurzem ist ja ein neues Interview erschienen mit dem Franzosen, französisch, halb peruanisch stämmigen Raphael Segarra Paoli, den ich auf einer Konferenz getroffen hatte in den Niederlanden. Und das hat mich unheimlich fasziniert, was er da so präsentiert hat über die Wurzeln, die die Osteopathie teilweise auch in den Ureinwohnern Nordamerikas hat und welchen Einfluss das vielleicht auf Still hatte und ob wir da nicht vielleicht irgendwie komplett so ein verlorenes Kapitel der Osteopathie vielleicht vor uns haben, was vielleicht unterdrückt wurde oder ob wie Stills Wurzeln so irgendwie sind. Allen ist ja klar, dass er halt sehr viel dort gelebt hat. Er sprach die Sprache der Shawnee. Er hat teilweise in diesen Frontiers in der Region völlig alleine mit seiner Familie als einziger weißer Europäer unter den Ureinwohnern gelebt. Und in dem Interview ging es unter anderem darum, wie die Einflüsse darauf so waren. Und für mich war das zu dem Zeitpunkt völlig neu, als ich das gehört hatte, dass das vielleicht eine, Adaptation manueller Verfahren der Ureinwohner ist. Oder dass der Einfluss, kann man ja drüber diskutieren, da gibt es auch Gegenstimmen, da kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf zu. Dass der Einfluss aber offensichtlich nicht unerheblich war. Mhm. Wie hast du das wahrgenommen, als du das Interview gehört hast? Fandest du es okay? Es ist ja auch, wir beide sind da keine Native Speaker gewesen. Ich bin immer wieder, mein Englisch ist auch schlecht geworden und er hat natürlich französischen Einfluss und so weiter.
Nein, das konnte man aber manchmal gut folgen. Alles gut. Okay. Kann ich gut verstehen, dass man da sehr selbstkritisch ist, aber Hut ab, sich da einfach mal so in so ein englisches Interview zu schmeißen. Da ist die Barriere für mich auf jeden Fall noch ein bisschen höher. Das hast du schon gewuppt. Aber du hast ja auch schon in Amerika Vorträge gehalten und so. Also da ziehe ich schon meinen imaginären Hut vor. Ja, es war ganz interessant. Ich bin ja osteopathisch groß geworden, auch mit John Lewis' Werk vom trockenen Knochen zum lebendigen Menschen, wo ja auch ja zumindest die Thematik angesprochen wird, dass Still sich an in indogenen Gräbern zu schaffen gemacht hat und Knochen exhumiert hat und geschaut hat, wie Strukturen zusammenspielen können und sich die Formen der Strukturen genau angeschaut hat und so weiter und so fort. Aber soweit ich mich an das Buch erinnere, das ist jetzt auch schon gute 10 Jahre her, dass ich das gelesen habe, ist da so auf den Komplex mit dem Zusammenleben und dem Lernen mit den indigenen Völkern nicht so im Detail eingegangen werden. Nee. Es ist eher so der Aspekt Son of a Preacher Man, sehr sehr religiös, also christlich religiös erzogen und aufgewachsen. Und das war, Stand meines Wissens, immer so ein bisschen der Link zu einer vermeintlichen Spiritualität oder zu einem geistlichen, dem geistlichen Aspekt der Osteopathie. Und dann, wie auch in dem Interview schon richtig beschrieben, ist unsere Ausbildung, zumindest in Europa, aber ich gehe davon aus, dass das weltweit so ist, eher technisch geprägt und eher körperarbeitsmäßig geprägt. Und wir sprechen immer wieder ja von Phänomenen, emotional releasen und dergleichen, die wir durch unsere somatische Arbeit erzeugen können. Aber, das fand ich auch ganz interessant, fühlte ich mich nochmal an das Interview mit meinem Psychologie-Kumpel Thorsten erinnert oder unsere Folgen über den Placebo-Effekt oder über die Emotional Releases und Emotionscode, über die wir immer hier so sprechen. Ich glaube, Osteopathie ist auch ein bisschen mehr als Körperarbeit und es ist viel mit Kommunikation, Empathie, wahrgenommen werden, gehört werden und das finde ich in diesem Body-Mind-Spirit-Paradigm, wovon gesprochen wird, eigentlich, da erkenne ich das ein Stück weit wieder.
Genau, ja. Und Raphael hatte im Interview ja auch gesagt, dass es ganz deutlich ist, dass sich die moderne Medizin, die Schmerzforschung, sehr stark in diese integrative Richtung entwickelt. Dass es halt eben nicht nur um die Maschine, den Körper geht, sondern halt eben sehr stark um dieses, wir nennen das ja häufig biopsychosozial. Da kann man ja auch sehr vieles rein interpretieren. Body, Mind, Spirit, biopsychosozial, gibt es noch verschiedene Begriffe für. Dass das jetzt aber wirklich sehr deutlich wird, dass wir viele geistige, emotionale, psychische Prozesse ja körperlich abbilden können. Durch diverse Marker, sei es im funktionellen MRT, wo man Hirnfunktionen misst, während einer osteopathischen Behandlung zum Beispiel, oder während man auf LSD ist zum Beispiel, das hat ja auch sehr viel vorangebracht an Forschung, veränderte Bewusstseinszustände zum Beispiel, oder wie Schmerzen wahrgenommen werden, was bei chronischen Schmerzen passiert, oder halt eben auch auf der körperlichen Ebene, dass man halt Transmitter im Speichel, im Blut oder irgendwie sowas nachmessen kann und die Effekte teilweise die Osteopathie auch darauf hat. Und das fand ich ganz interessant, dass er sagte, die moderne Medizin entwickelt sich beinahe mehr so wieder zurück oder mehr in diese holistische, ganzheitliche Richtung, während er den Eindruck hat, dass sich Osteopathie aktuell versucht, wieder mehr zu reduktionieren, zu reduzieren, also mehr davon weggeht und irgendwie wieder so dieses mechanische und evidence-based, ohne jetzt irgendwie so dieses Ganzheitliche zu respektieren. Das fand ich auch ganz interessant, dass das Pendel so irgendwie in die andere Richtung zu schwingen scheint.
Mühlen auf meine Aussage, Evidence-Based Medicine, Wissenschaft knetet der Mutti nicht die Hexe aus dem Rücken.
Ja.
Also die Form der Wissenschaft, die wir in der Osteopathie aktuell betreiben, finde ich, klammert halt alles, was irgendwie in Richtung Mind und Spirit geht, komplett aus. Es sind tatsächlich naturwissenschaftliche Zahlen und Daten, Gelenksbewegungen, Verschieblichkeiten von Strukturen und messbare Parameter. Aber da gibt es halt noch einen Tickel mehr und das haben wir noch nicht definiert, wie wir das, wie wir uns darauf einigen können, wie wir das alle wissenschaftlich zusammen definieren. Und ja, dennoch ist es wichtig, dass wir auf der einen Ebene weiter forschen, aber es wäre ja durchaus interessant, sich nochmal ein System zu überlegen, wie wir den anderen Themen auch noch gerecht werden. Vielleicht muss man da mal in der Psychologie und in den Geisteswissenschaften mal nachforschen, wie die Wissenschaft betreiben und wie wir das vielleicht noch zusätzlich ganz integrieren genau. können.
Ja, ganz genau. Das ist auf jeden Fall wichtig, weil da nämlich in einigen Bereichen schon einiges gelaufen ist und so. Und einer der Artikel, der ganz wichtig ist, von Raphael Ziccaraparodi und unter anderem auch Jason Haxton, das ist ja der Direktor des AT Still Research Instituts in Kirksville, also halt mitten auch im Zentrum, der hat sich auch sehr viel damit beschäftigt. The Native American Heritage of the Body-Mind-Spirit Paradigm in Osteopathic Principles and Practices. Also da von dieser Forschungsgruppe um diesen Raphael herum, da ist sehr viel erschienen die letzten Jahre und jetzt ganz frisch, vor 2 Wochen ist auch nochmal ein ganz neues Paper dazu erschienen, wie man sowas halt integrieren kann, also wie man kulturell sensibel sein kann und auf sowas einzugehen oder eben auch, wie man dieses traditionelle Körper, Geist, Spirit Thema auch in evidenzbasierte Medizin packen kann. So, da gibt es halt schon Forschung und da könnte man halt irgendwie auch schauen, okay, welche Chancen haben wir jetzt, die wir ja auch definitiv spirituelle, esoterische Strömung in der Osteopathie haben, wie können wir damit halt vernünftig umgehen, ohne dass wir wieder so in so eine Spaltung verfallen, die zwei Lager, ne? Die eine, die ganzen Biodynamik-Idioten und die anderen...
Die Stulpenträger?
Was heißt Stulpenträger?
Sind diese Socken, die du über die Knöchel ziehst.
Das weiß ich, aber was hat das mit Spiritualität, oder?
Das sind doch diese ganzen Müsli-Esser und Stulpenträger. Ach, so, okay. Das ist für mich die Biodynamik.
Okay, ja, dann lass uns in unseren Lagern bleiben. Ja, die Biodynamiker, die die Augen verdrehen und Engel heranrufen. Und die anderen Idioten, die nur an Hebeln ziehen und Faszien drücken.
Und Stricknadeln nutzen.
Und Stricknadeln nutzen, genau. Ja, dass es halt eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, dass wir halt irgendwie eine Spaltung oder zwei Lager halt irgendwie haben. Wir haben halt zig verschiedene Lager und wir können ja auch durchaus Ambivalenzen aushalten als erwachsene und gebildete Menschen, dass es halt Möglichkeiten gibt, das zu integrieren. Und So ein paar Sachen, wenn man sich das mal so anschaut, was wir über Still wissen, was er so geschrieben hat und was wir halt über die, insbesondere die Shawnee, Pawnee, Cherokee, also die Ureinwohner, die es dort gab, so was wir darüber so wissen. Was mir immer aufgefallen ist und was ich persönlich auch schön finde, dass Still ja auch immer so von der Natur gesprochen hat, von den Gesetzen der Natur und dass er zum Beispiel auch gesagt hat, Osteopathie ist nichts weiter als die Anwendung der Naturgesetze am Körper. So, Osteopathie war schon immer da, das gab es schon immer, man muss es halt einfach nur jetzt so anwenden und er halt seine Hände benutzt dafür. Und sowas ist ja eigentlich in fast allen Naturvölkern oder Naturreligionen verankert, so, ne? Die haben halt mit der Natur gelebt. Die hatten halt nichts anderes. Die mussten von der Natur mit der Natur leben und waren der halt auf eine Art und Weise auch ausgeliefert und haben das vergöttert, könnte man sagen, oder halt in deren spirituelles Erleben mit aufgenommen. Und das war Still halt irgendwie auch ganz wichtig, ne? Natürlich war er Prediger und er war Christ, aber die Art und Weise, wie er halt oft dieses Thema so Gott erwähnt, ist so halt irgendwie auch nicht das, was ich als, sag ich mal, so Gott aus dem Konfirmandenunterricht oder aus einer Kirchenpredigt oder irgendwie sowas sehe, sondern halt eben auch so eine, wie soll man sagen, Entität, die halt allgegenwärtig ist und halt eben auch den ganzen Kosmos, die ganze Natur halt beherrscht und bestimmt. Und das fand ich halt ganz gut, fand ich so ganz, ganz passend. Und ich habe ja auch dieses Buch von John Lewis gekauft damals. Das hat er mir persönlich zugeschickt. Ich glaube, er hat das ja auch aus seinem eigenen, Verlag irgendwie rausgebracht. Und da hat er irgendwie auch mal so noch Zitate mit persönlicher Widmung reingeschrieben.
Ja,
und
er sagt, hat er bei mir auch,
ja. Ja, nature does nothing in
vain. Ja, also das hat er, ja? Guck mal, das hat er nicht exklusiv für dich. Wir sind nur zwei Nummern, okay. Ja.
Die Natur tut nichts umsonst.
Ja, ja.
Das finde ich ganz schön, ja.
Ja, stimmt, absolut. Der Verlag heißt Dry Bone Press, was ich auch einen ziemlich lässigen Namen finde für einen Verlag auf jeden Fall.
Ja,
ja, interessant ist der Punkt, da habe ich jetzt in meinen Recherchen noch nichts zu gefunden, hat Still diesen relativ vermeintlich großen Einfluss der Natives eher so ein bisschen zurückgehalten und hat sich eher der westlichen Welt zugewandt, um vielleicht auch karrieremäßig etwas einfacher vorwärts zu kommen? Oder war er da offen wie ein Buch und hat diese Dinge eigentlich verbalisiert, nur die westliche Welt hat das nicht angenommen und hat sich lieber auf die klassische, etwas klassisch medizinischere Richtung fokussiert und quasi das andere so ein bisschen negiert. Das ist eine interessante Frage. Also
ist eine interessante Frage, ja. Da gibt's auch tatsächlich ein paar Sachen dazu. Ich empfehle, einen Podcast zu hören mit diesem Jason Haxton. Den hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Nämlich der Raphael, mit dem ich das Interview geführt habe, der führt einen eigenen Podcast, den BMS, also Body Mind Spirit Foundation Podcast. Der hat diesen Jason Haxton interviewt und die haben halt sehr stark darüber gesprochen. Und einer der Artikel, den die auch zusammen gemacht hatten, war halt die Veränderung von Stills Erbe. Also wenn man zum Beispiel Stills erste Version seines, ich glaube es war Philosophy of Osteopathy genommen hat oder halt irgendein anderes seiner Bücher, wie er früher geschrieben hat, das war halt einfach, er hat ja so extrem viele Metaphern gesprochen, das kannst du dir heutzutage nicht mehr durchlesen, so, ne? Das musst du mit dem Blick, wie die damals gelebt haben im Mittleren Westen, in der völligen Natur und irgendwie von archaischen Glaubenssätzen geprägt und täglich mit Leben und Tod konfrontiert. Dass Still halt damals noch sehr offen spirituell und so geschrieben hat und dass das halt aber mit jeder Auflage, Neuauflage, die ja teilweise auch nicht von ihnen gemacht worden ist, dass das jedes Mal nüchterner, westlicher, wissenschaftlicher wurde. Eben genau deswegen, weil es ja dann auch, ich glaube, 1912 diesen Flexner Report gab, damit sollte man sich mal beschäftigen, also dass Osteopathie offiziell als medizinische Ausbildung anerkannt war. Ne? Das in Amerika sind Osteopathen ja relativ normale Ärzte, so die dürfen alles machen, was Ärzte sind, weil damals Ärzte gebraucht wurden. Und da hat das so irgendwie seinen Lauf genommen, dass man halt weggekommen ist von dieser Ganzheitlichkeit, von dieser Mind-Ebene, so von dieser Ebene hin zu diesem eher nüchternen Wissenschaftlichen. Und was in dem Interview auch gesagt wurde, ist, dass es halt unheimlich viele Aufzeichnungen von Still gegeben haben soll, wo es halt eben um diese ganze spirituelle Ebene ging, halt irgendwie so, ne? Was halt in erster Linie jetzt so nichts konkret mit der manuellen Behandlung zu tun hat. Die sollen irgendwie verschollen sein oder zurückgehalten worden sein, weil man halt geahnt hat oder gefürchtet hat, dass das halt die Osteopathie in Diskredit ziehen würde. Ja. Über Still wurde immer wieder geschrieben, dem war es relativ egal, der hat sich ausgedrückt, wie er meinte, dass er sich auszudrücken hat und irgendwie hatte keine Angst vor Anfeindungen oder sowas. Andere Leute hatten das ja durchaus nicht. So, und es gab ja auch damals eine Art Streit zwischen Little John und Still, ne? Still, der alte Typ mit seinem Wanderstock, der halt in der Natur rumläuft, so. Und Little John, der Physiologe. Genau, Knochen in der Hosentasche. Little John, der Physiologe aus Europa. Europa war damals viel weiter, teilweise schon in der modernen oder damals modernen Medizin. Und dann hieß es ja so, als Little John von dem College weggegangen ist, ist der gesamte Verstand weggegangen, so ungefähr. So ein Zitat habe ich mal gelesen. Empfehle ich auch nochmal wirklich das Buch zu lesen, Historisch reflektierte Osteopathie von Christian Hartmann. Das hatte ich das im letzten Sommer oder vor ein, zwei Jahren erschienen. Da wird das halt sehr gut beschrieben mit Originalquellen und aus heutiger Sicht reflektiert. Das kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Da geht es halt sehr wenig um die Ureinwohner, aber dafür geht es sehr viel um die Originaltexte, die halt vorhanden sind und wie das aufgearbeitet wird. Das empfehle ich sehr, sich das einmal durchzulesen von Christian Hartmann, den wir auch schon im Podcast haben.
Was sagt denn ein Christian Hartmann zu dieser Thematik?
Ja, als ich mich mit dieser Thematik beschäftigt habe und es hat mich so total fasziniert, den habe ich halt damit konfrontiert und habe ihm diese zwei Artikel geschickt, ich habe ihn gefragt, ob er das überhaupt kennt. Es halt irgendwie vielleicht ein vergessenes Kapitel gibt. Und da kam als Antwort zurück, okay, hat man schon gemerkt, so, er ist ein bisschen geladen. Vor allen Dingen hat er geschrieben, er war bereits 2006 selber dort unten und hat sich die Medizin der Shawnee selber angeguckt. Mhm. Ne? Also so committed ist er, dass er das selber hinkriegt, sich davon zu überzeugen. Ne?
Ja, krass.
Also, muss man auch wieder sagen, Hut davor ziehen, Respekt davor, wie viel Eifer er so dahinter ist. Ne?
Ja, ja, ja.
Er sieht die ganze Sache sehr kritisch.
Okay, interessant. Also was heißt die ganze Sache? Also dass die Natives jetzt so einen großen Einfluss auf die Osteopathie
genau,
haben.
Okay. Genau. In einem der Artikel, da wird ja auch davon gesprochen, ich könnte ja einmal gucken, ob ich das eben einmal zitiere, um nicht immer irgendwie so falsch und aus Hörensagen zu sprechen.
Nicht immer so falsch, ist vor allen Dingen ganz gut gesagt.
Genau, also das Zitat. We propose that Still did not invent osteopathy de novo, but built it on indigenous practices already existing among the tribes of Missouri. Ne? Mm. Also in dem Artikel, und ich glaube, er, das ist dieser Artikel von Rafael Segarra von 2019, die sagen, wir glauben, wir stellen jetzt mal die These in den Raum, dass Osteopathie nicht einfach so entwickelt wurde, sondern halt auf den manuellen Behandlungen und auf diesem Body-Mind-Spirit-Ding der Native Americans aus der Region damals beruht. Genau. Und seine Antwort darauf, er hat sich von ganz vielen Dingen inspirieren lassen, von dieser angesagten Sache damals, Spiritismus, also halt irgendwie mit Geistern kommunizieren, mit Geistheilung, mit der
Magnetismus
von damals, Magnetismus von Virchow, vom Christentum halt, ne? Und halt ganz extrem von dem Bounce-Setting, also von dem Knochenbrecherei und so. Ja. Ne? Also ganz viele verschiedene Sachen. Er hat sich auch als Magnetheiler bezeichnet, bevor es losging. Ganz klar ist da halt irgendwie was, aber zu sagen, ja, das ist einfach nur eine Adaptation der Native Healing Approaches, ist halt einfach nur Wunschdenken.
Okay. Ja, da müsste man jetzt eigentlich ihn nochmal ins Interview einladen.
Wäre vielleicht gar nicht verkehrt.
Wäre ja nochmal interessant, das ein bisschen zu vertiefen. Also, wenn man sich so das durchliest, auch mit welchen Techniken, von welchen Techniken da die Sprache ist, die indigenen Völker da so anwenden, da fühle ich mich schon sehr an osteopathische Techniken erinnert, so, ne?
Oh,
mit
ja.
Oszillieren, Anheben von Organen und Drainage und Knochenknacken und dergleichen. Das macht schon, das macht schon sehr Sinn, dass Still das auf jeden Fall da kennengelernt hat. Und gegebenenfalls hat es ja auch einfach weiterentwickelt oder beziehungsweise für sich Schlussfolgerungen rausgezogen und das Ganze dann in ein System gepackt, was für die westliche Welt irgendwie vermarktbar war, beziehungsweise gar nicht unter kapitalistischem Hintergrund, aber er wollte es einfach definieren, um das dann ja im wissenschaftlichen Sinne einfach vervielfältigbar zu gestalten. Und ich könnte mir vorstellen, dass Still da gar kein Problem mit hätte, zu sagen, klar, habe ich hier und da und dort habe ich was gesehen, habe ich genommen und habe ich mir Gedanken darüber gemacht und habe ich so und so und so gemacht. Und am Ende des Tages hat es dem und dem oder der und der geholfen und dann war gut. Ich glaube, wir machen ein viel größeres Aufhebens jetzt darum und haben Angst, unseren Begründer vom Sockel zu werfen oder die dunkle Schattenseite ausfindig zu machen. Ich glaube, es ist genauso Teil der Geschichte wie die Geschichte, die gelehrt wird und die wir auch kennen. Und es ist nur ein Problem unserer Zeit, dass wir uns gegebenenfalls davor verschließen oder uns gar nicht so sehr dafür interessieren, was für naturalistische Einflüsse der Natives noch eine Rolle spielen. Passt aber auch typisch in unsere westliche Sicht auf die Dinge.
Ja, ganz genau. Da kommt wieder so ein bisschen was zusammen und das spitzt sich ja auch in Amerika dann nochmal zu, die dann ja wirklich einen krassen Konflikt hatten mit Krieg und ja, das ist ja die Definition von Genozid, was halt gemacht wurde damals, europäischen Siedler, ne? Mhm. Genau, passt heute so, könnte man auch sagen, dass jetzt, Ureinwohner Nordamerikas, die noch übrig sind, dass die halt auch versuchen, dadurch Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, könnte man irgendwie auch kritisch so sehen, dass es halt auch so in diese moderne Zeit passt, dass jetzt das europäische Tun und Handeln, der Kolonialismus, na klar, ne, das ist eine der, es ist einfach weltweiter Genozid, ne, und Kolonialisierung und Krieg und Christianisierung, Bekehrung und so, das sind halt einfach riesengroße Verbrechen, das muss man einfach sagen.
Ja.
Und dass diese Aufarbeitung jetzt nicht ganz unemotional ist, auch nicht immer sachlich und nüchtern ist, das kann ich halt irgendwie auch verstehen. Und ja, könnte man jetzt auch sagen, okay, da sind die Gemüter ein bisschen erhitzt und vielleicht werden dann auch gerne jetzt irgendwie so Sachen behauptet. Still hat jetzt die Osteopathie also die Weißen haben das geklaut von den Ureinwohnern, so ungefähr. Ne? Diese Diskussion gibt es ja auf verschiedenen Ebenen. Gab es in der Musik, gab es bei allen möglichen. Das kann ich irgendwie auch verstehen. Und das ist, finde ich es halt gut und wichtig. Und der Raphael ist ja auch ins Kreuzfeuer geraten. Er ist halt richtig angefeindet worden, hat mir auch, nachdem wir aufgenommen haben, da auch nochmal so ein paar Sachen erzählt.
Okay.
Von, sag ich mal, der wissenschaftlichen Seite der Osteopathie, die halt so dieses nüchterne Weltbild des westlichen wissenschaftlichen Denkens vertreten. Und aber auch von Natives in Amerika ist er auch angegriffen worden. So, ne? Was macht dieser halb Peruaner, halb Franzose? Ist der weiß oder ist der farbig oder so?
Ja.
Was macht der und publiziert da in unserem Namen so, ne?
Ja, okay.
Der hat da keinen, die Wogen konnten geglättet werden, aber der ist da angegriffen worden, auf jeden Fall.
Ja, krass, wie geladen das ganze Thema ist. So, ja. Ich kann jetzt aus meiner privilegierten weißen Position sagen, mir ist es persönlich nicht so wichtig, wo das alles herkommt, aber ich kann es komplett verstehen, zumindest rational verstehen, dass es da große emotionale Befindlichkeiten gibt und es für ganz viele Leute grundlegende Themen sind. Ich finde es eher interessant aus fachlicher oder professioneller Sicht und finde es interessant, den politischen Aspekt dahinter zu betrachten und mir diesen Zwist und diesen Kampf anzuschauen, sozusagen, nicht weil ich das weil ich mich daran begaffend bereichern will, aber weil ich das Gefühl habe, wow, wo geht denn hier die Reise hin und wie groß sind denn für euch die, bitteschön, diese Themen? Lasst uns doch einfach gucken, was wir haben, das zusammenwerfen und weiterentwickeln. Aber kann ich gut verstehen, wenn ich jetzt von hinten weggegrätscht werde und die Leute sagen, no, das gilt nicht. Und es ist ist auch sehr schwer, da wirklich die Interessen aller Parteien rauszufiltern. Warum haben diese Parteien das Interesse daran, da jetzt diese Ansprüche geltend zu machen? Also ist das ein wirtschaftliches Interesse oder ist das ein Anerkennungsinteresse oder geht es darum, geschichtliche Klarheit zu haben? Was ja auch total wichtig ist, also übertragen jetzt auf ein anderes Thema, wenn ich hier so höre, welche Holocaust-Leugner sagen, es war alles gar nicht so, wie es geschichtlich übermittelt wurde, dann schwillt mir auch der Kamm, aber das hat dann den Grund, dass ich jetzt hier mit Nationalsozialismus und dergleichen tagtäglich auch irgendwie in den Medien oder über Hörensagen konfrontiert bin. Das ist mir näher als jetzt die Natives in Amerika mit ihren Problemen, aber ich kann mir vorstellen, dass es für die auf deren Ebene auch hochemotional und ähnlich aufgeladen ist. So, ne? Und von daher will ich das jetzt auch nicht klein machen und kleinreden und würde mir wünschen und hoffen, dass man da die Wahrheit findet. Aber ich befürchte auch, dass das mit jedem Jahr auch schwieriger wird, weil wir uns immer weiter zeitlich von dieser Zeit entfernen. Ne? Und
Um das vielleicht nochmal so kurz abzuschließen, mein Eindruck ist immer, dass sich in Deutschland recht viel Mühe gegeben wurde, mit ein paar Jahrzehnten Abstand nach dem Weltkrieg das Ganze zu reflektieren und aufzuarbeiten. Ja, natürlich gibt's da immer mal wieder Fehler und so weiter, aber aus ganz vielen Ländern kriege ich das halt immer mit, dass sich halt mit solchen dunklen Kapiteln der Geschichte nicht so viel beschäftigt wird. Und ich hatte jetzt auch nochmal gelesen, dass die Aufarbeitung der Bevölkerung Nordamerikas, dass das jetzt auch in den letzten wenigen 10, 15 Jahren auch nochmal wieder Fahrt aufgenommen hat. Und das halt sonst eine ganze Zeit lang auch einfach totgeschwiegen wurde. Oder halt irgendwie einfach damit umgegangen wurde, ohne da ein großes Ding draus zu machen. Mhm. Ja, genau, großes Thema.
Ja, spannend auf jeden Fall. Würde mich auch die Meinung oder Informationen von unserer Hörerschaft hören, wie die dazu stehen.
Absolut. Ja, genau. Ich möchte aber nochmal, du hattest das vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen, ich würde noch einmal etwas auf ein paar Sachen eingehen, die ich sehr einleuchtend fand aus dem Artikel Indigenous Roots of Osteopathy von Louis Mail Madrona. Das ist ein Arzt, der hat ganz normal Medizin studiert, hat aber halt Native Roots, ich glaube aus den Cherokee, will ihn da jetzt nichts unterstellen oder so. Auf jeden Fall hat er halt einerseits Medizin studiert, ganz normal, hat sich komplett halt irgendwie so mit diesem System gearbeitet, hat aber seit seiner Kindheit, ist er da stark verwurzelt in der Kultur der Ureinwohner. Und hat sich immer auch von traditioneller, manueller Behandlungsart der Cherokee behandeln lassen und hat das über viele Jahrzehnte auch gelernt und sich beibringen lassen. Und er hat halt dann in diesem Artikel, von dem ich gesprochen habe, hat er das halt einmal so aufgelistet, was es da so alles gibt. Erstens die Art und Weise der Behandlung und wie auch so das Setting halt teilweise war. So ein paar Sachen hatte ich mir rausgeschrieben, einmal jetzt rein auf der technischen Ebene, also wie das halt so aussah. Ne? Mhm. Es ging halt immer um den Atem, also Atem ist halt auch gleich Spirit, dass halt damit eben nicht nur die Mechanik geändert wird, sondern halt auch das Reinfließen von Lebensenergie so ungefähr. Mhm. Und die haben sehr viel mit Thoraxkompression gearbeitet. Also zum Beispiel bei der Ausatmung komprimieren, reingedrückt in den Brustkorb und bei der Einatmung wieder loslassen. Mhm. Ne? Kennen wir als
Inspire, Expire,
ja, Spirit, genau. Ja, das vielleicht auch noch, habe ich noch gar nicht dran gedacht, aber auch auf der mechanischen Ebene, so ein Recoil so ungefähr. Mhm. Oder diese ganzen Zwerchfelltechniken, wo wir unsere Daumen da in die Zwerchfellregion reinbohren. Dann gab es immer Techniken, wo an Extremitäten gezogen wurde und halt auch Range of Motion getestet wurde und auch einfach Bewegung reingebracht wurde. Könnte man an GOT oder sowas zum Beispiel denken. Mhm. Immer wurde an Muskeln rumgeknetet. Mhm. Und das ist vermutlich, egal wo auf der Welt du guckst, gab es ja immer irgendwie Massage, Kneten, Streichen von Muskeln, ist wirklich, ob Lumi-Lumi auf Hawaii oder irgendwie in Australien oder vermutlich auch irgendwo in Europa hier, sowas gab es immer. Die schwedische Massage. Ne?
Selbst das Lausen der Tierwelt hat ja auch vergleichbare Aspekte, ne? Die sehr wichtige soziale, aber auch körperliche Faktoren hat. Oder das Tragen von Säuglingen ist extrem wichtig fürs Überleben von Kindern und so weiter und so fort. Ja, also der Körperkontakt per se. Ne?
Ja. Und dann gab es auch Techniken, wo die Organe mit den Fingerspitzen angehoben oder verschoben wurden. So. Finde ich auch interessant. Mhm. Könnte man halt sagen, okay, sehr ähnliche Techniken werden in der viszeralen Osteopathie gemacht. Mhm. Weil man auch da sagt, bei Still ist ja nicht so richtig überliefert, was er so da vorne am Körper gemacht hat. Da hieß es, soweit ich weiß, wurde das als Anterior-Technik bezeichnet und nicht jetzt als viszerale Osteopathie. Diese Bezeichnung besteht ja eigentlich erst seit Barral, so ungefähr.
Ich muss gerade denken, Barral sieht auch ein bisschen aus wie ein Native American. Der könnte auch ein Cherokee sein.
Das ist mega rassistisch.
Nein, was ist denn? Das ist ein super Typ. Jean-Pierre, ja, ist ein super Typ. Bester Mann.
Ja, genau. Ja. Dann gab es sowas wie Halten und Wiegen und von Körperregionen, von Extremitäten und da Druck oder Traktion drauf ausüben. Könnte man auch sagen, okay, geht auch GOT oder Strain Counter Strain vielleicht auch irgendwie so. Dann gab es auch Techniken, wo wirklich stark auf Punkten rumgerubbelt wurde, was auch schmerzhaft sein durfte. Können wir jetzt sagen, okay, kennen wir irgendwie aus dem FDM, kennen wir aus der Faszialmanipulation nach Stecco. Gerade am Brustkorb wurde sowas viel gemacht. Dann gibt es auch mal Gentle Touch, also wirklich sehr sanftes Anfassen. Ne? Also auch das ist ja sehr verbreitet in diversen osteopathischen Strömungen.
Kraniosakrale.
Kraniosakrale, genau.
Und da sind wir auch sehr nah wieder beim Spirit.
Mhm. Ja, sehr genau. Mhm. Und in deren Medizin hat ja auch immer so Energie, Energiebahn, Energiemeridiane eine Rolle gespielt. Und da wird ja heutzutage auch so die Faszienanatomie, die fasziale Kontinuität durch den ganzen Körper als westliche Sichtweise dargelegt für zum Beispiel auch Akupunktur. Also ganz viele Akupunkturmeridiane entsprechen zum Beispiel dem posterioren Oberschenkelträgerband oder der posterioren oberflächlichen Faszienkette nach Meyers. Und die diversen anderen. Also da kann man sagen, dass es halt irgendwie ein universelles Prinzip zu geben scheint von Meridianen, Straßen, Bahnen, anatomischer, energetischer Natur durch den Körper. Das finden wir vermutlich auch auf der ganzen Welt. Mhm. Und Schütteln, Oszillieren von Körperteilen, um Flüssigkeiten da wieder reinzubringen und wieder zurückzubringen.
So.
Und das fand ich so richtig geil. Dass so diese Drainage, lymphatische Pumpe, die in der Osteopathie auch schon seit Jahrzehnten, wer weiß, vielleicht ist das ja auch eine Still-Geschichte schon.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.
Um noch einmal auf das Thema zurückzukommen, sind mir nochmal so ein, zwei Gedanken gekommen zu dem Thema. Und zwar ist es ja auch so eine typische Tradition, egal auf wo auf der Welt, in mehr oder weniger allen Naturvölkern, dass viele von denen ja keine Schriftsprache hatten, sondern dass es halt vor allen Dingen um eine orale Tradition geht. Es wird weitergegeben von den Älteren an die Jüngeren, an die nächste Generation. Und dass das halt nicht exakt eins zu eins halt auf einer Tafel steht oder sowas. Und man könnte vielleicht sagen, Still hat zwar Bücher geschrieben, war ja durchaus schreibenskundig, aber was ja ein bisschen ähnlich in der Tradition ist auch, dass er ja angeblich kaum Techniken gezeigt haben soll. Mhm. Zumindest halt irgendwie nicht in seinen Büchern, dass er Techniken beschrieben hat. Nimm den Fuß und ziehe jetzt auf diese Art und Weise daran.
Good point.
Dass er halt ganz wichtig Prinzipien vermittelt hat, vor allen Dingen eine Philosophie vermittelt hat. Immer wieder die Betonung, Osteopathie ist Philosophie. Und dass seine Schülerinnen und Schüler selber denken sollten und selber diese Gesetze oder diese Prinzipien anwenden sollten. Und ich finde, das ist auf eine Art und Weise ein ganz schöner Vergleich.
Ja, stimmt. Geht so ein bisschen au contraire zu der Tradition der Natives, das quasi alles weiterzugeben. Dann greifst du hier, dann hebst du hier an und dann drückst du darunter. Wenn es denn so auch in diesem Fall gewesen ist, muss man ja fairerweise sagen, vielleicht war es auch etwas spiritueller und Leute haben dann nur beschrieben, was tatsächlich passiert ist und das haben sich Leute angeguckt und dann vielleicht ihre eigenen Lehren daraus gezogen und das dann selber angewendet. Das ist schwer nachzuvollziehen. Das ist ähnlich wie diese Übermittlung in der Bibel. Ist Jesus wirklich übers Wasser gelaufen oder eben nicht so? Ist das alles ein Übersetzungsfehler oder war Maria Jungfrau oder eben nicht? Und ja, schwer zu eruieren, aber good point nochmal im Sinne oder in Bezug zur Osteopathie. Still hat auf jeden Fall seinen eigenen Duktus da drauf gegeben und ich könnte mir vorstellen, dass diese Lehre von keinen Techniken, sondern mehr von Anatomie und Spiritualität und auch naturwissenschaftliche Elemente, dass das ein didaktisches Hilfsmittel von ihm gewesen ist. Also ein Kniff, um die Leute zu ermächtigen, sich selbst zu ermächtigen, was eigentlich quasi für mich der Königsweg oder der Goldstandard in der Lehre ist und nicht den Leuten irgendwas vorzukauen und denen in den Rachen zu spucken und denen zu befehlen, das runterzuschlucken. Aber ja, natürlich auch ein anstrengender Weg und da verliert man auch den einen oder die andere bei und Still hatte ja durchaus, war ja durchaus ein harter Lehrer, der auch kein Blatt vom Mund genommen hat, wenn er irgendwie was scheiße fand oder eine Behandlung scheiße fand, dann hat er die Schüler auch rund gemacht wohl. Ja,
das ist ja übermittelt. Ja. Ganz genau, ja. Das spricht ja auch nochmal diesen individuellen Aspekt an, dass es sowohl bei Still als auch in dem Artikel von Mel Madrona immer darum ging, die Behandlungen waren immer individuell. Wie lange, wie oft, wie häufig, was gemacht wurde, ob ich jetzt nur einmal an einem Bein gezogen wurde oder ob jetzt halt irgendwie einmal die ganze Drainage des gesamten Körpers behandelt wurde. Das ist in dem Artikel dokumentiert und das ist von Still ja auch bekannt, von diversen Prüfungen, die er abgelegt hat oder hat ablegen lassen von seinen Schülern oder von Techniken, die er angewandt hat, wenn Leute bei ihm zugeschaut haben. Das war jedes Mal anders und es war nicht nach einem Routineverfahren und es war immer auf die individuellen Probleme bezogen. Und das finde ich auch eine sehr schöne Parallele und in unserem Interview, was ich mit Jane Stark hatte, da hat sie auch nochmal gesagt, ihre Interviews mit den alten Osteopathen, die von Schülern von Still gelernt haben, immer die Betonung sehr individuell. Das finde ich, das finde ich schön, sowas. Mhm. Dass wir halt heute eine Bandbreite haben und jeder muss halt irgendwie, anscheinend ist das so, jeder darf seine eigene Osteopathie haben. Yeah. Wir wollen das heutzutage gerne gucken, was ist Osteopathie, was ist nicht. Aber vielleicht war das damals schon so, dass das halt einfach zig Spielarten, Formen der Osteopathie gibt in Bezug auf den Handanlegenden und in Bezug auf den Patienten, die Patientin. Ja.
Ja, good point. Mich würde interessieren, was Still zu unseren heutigen Versuchen der Wissenschaft sagen würde, Osteopathie zu erklären. Da würde sich wahrscheinlich scheckig lachen.
Ja, vielleicht schon, genau. Dass er denkt, Alter, diese Deutschen da drin, die Deutschen manchmal immer schwierig.
Oh Gott.
Ja, genau. Vielleicht sollten wir mal so eine Seance machen. Er war ja demgegenüber sehr offen, mit Leuten aus dem Jenseits zu kommunizieren. Wir müssen noch jemanden finden, der uns das klar macht. So eine Verbindung zu ihm.
Du kannst auf jeden Fall die Teile dafür klar machen, damit wir irgendwie in den Mut kommen wahrscheinlich.
Genau. Ja. Und um in den Mut zu kommen, einen Aspekt möchte ich nochmal aufgreifen. In dem Artikel von Lewis ging es darum, dass auch gesagt wurde, die Leute, um auf dieser spirituellen Ebene mal nochmal drauf einzugehen, die Leute, die Patienten, die behandelt werden, die sollen auch sprechen. Es wurde die ganze Zeit gesprochen während der Behandlung, teilweise über Alltagssachen. Mhm. Es wurde aber auch explizit dazu aufgemuntert, über die schmerzhaften Sachen zu sprechen.
Also, Junge, ich liebe es. Es ist genau meine Art zu behandeln, Alter.
Ja? Ja, pass auf. Es geht noch weiter.
Nein, es reicht.
Über den Schmerz zu sprechen. Die Schmerzhaften soll ausgesprochen werden, ja, aus dem Körper heraus, weil, das haben die Cherokee gesagt, der Schmerz geht aus dem Körper raus und dann kann die Krähe das fressen.
Ja.
Ne? Also die Krähe frisst diese schmerzhaften Wörter, verdaut das durch den Metabolismus, durch den Verdauungsapparat und es transformiert diese schmerzhaften, ausgesprochenen Sachen. Ne? Das passt perfekt in deren System, denke ich so, ohne große Kenntnis, dass halt die Krähen ein Symbol waren, dass halt jetzt nicht wortwörtlich materiell zu verstehen ist, aber halt eben so dieser transformative Charakter. Und jetzt kommt's, Dennis. Ich habe in fast jedem meiner Behandlungsräume ja so ein kleines Bild von Still, mal größer, mal kleiner. Ich habe mir auch jetzt nochmal Neues drucken lassen. Und was ich fast immer in meiner Praxis drumherum habe, sind sau viele Möwen. Jetzt schon wieder, die brüten da und machen Krach. Und
ja,
ich habe tatsächlich eine Patientin, wo das auch sehr viel darum ging, wo die ganz viel über den psychischen Stress und den Schmerz gesprochen hat und so. Da habe ich es hinterher auch gesagt. Ja, machen Sie sich keine Sorgen. Raus damit. Schweigepflicht bei mir. Draußen die Möwen, die kümmern sich darum. Die fressen den Schmerz auf.
Ja, witzig, ja. Bei mir sind's
aber halt im Hintergrund fetten, mit dieser kulturellen die Anekdote.
In Hamburg, ja.
Ja, genau. Ja, genau. Was die Tauben daraus machen, weiß ich, will ich gar nicht wissen. Aber ja, genau. Natürlich hatte ich so den Kontext geliefert, dass das halt aus dieser traditionellen amerikanischen Medizin kommt. Fand ich aber wirklich einen Gedanke, der mich auch echt fasziniert hat. Auch gut für uns als Behandler, dass wir nicht diese Last tragen, ne, dass wir diese ausgesprochenen Wörter nicht an uns haften bleiben, sondern dass es dann so weiter aus dem Fenster raus und halt irgendwie verdaut wird. Das finde ich auch ein wichtiger Aspekt.
Ich habe mal eine Osteopathin arbeiten sehen, die hat immer ganz viel selber tief durchgeatmet und die Hände ausgeschüttelt und sich selber geschüttelt, nachdem sie mit einer Technik fertig war. Und ich dachte immer, was ist denn mit dir? Was machst du denn? Und dann hat sie mir hinterher erklärt, ja, sie muss diese ganzen Spannungen, die sie da aufnimmt, die muss sie wieder abgeben an die Umwelt, sonst behält sie die bei sich und leidet dann irgendwann selber darunter.
Ja.
Ja. Also die habe ich glücklicherweise, das ist bei mir mit integriert aktuell. Das leitet so ab, hoffe ich.
Leitet so ab, okay.
Ich hoffe so, ja. Es gab mal eine Zeit, da habe ich von meiner Behandlungsbank immer eine gewischt bekommen. Und das sehe ich so als Release. Mittlerweile ist das weniger geworden.
Okay, ja. Okay. Ja, nicht schlecht.
Ja, wollen wir mal sehen. Ja, interessanter Point auf jeden Fall. Und ja, schöne Nummer. Ich bin mal gespannt, ob sich da noch weitere Lager aufklaffen, ob wir dann irgendwann den Civil War der Osteopathie nochmal nachstellen oder nochmal die Europeans gegen die Natives in zwei Lager unterteilen oder ob wir einfach in der gesamten Suppe einfach weiterschwimmen, wie wir es immer tun.
Ja, genau. Deswegen schreibt uns gerne eure Meinung zu dem Thema. Für uns beide war das relativ neu. Ich fand es super faszinierend. Und wie sind eure Erfahrungen damit? Habt ihr euch damit schon mal beschäftigt? Findet ihr es interessant? Schreibt uns das gerne per E-Mail klaas@gmail.com oder auf unserer Instagram-Seite knochenjob_podcast.
Alright. Lieber Klaas, kommen wir mal zu den leichten Dingen des Lebens. Wir haben ja schon früher mal so ein paar Games miteinander gespielt und ich stehe jetzt, wie du vorhin schon angedeutet hast, kurz vor meinem Urlaub. Es ist jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme, fällt für mich der Hammer und ich habe mir gedacht, um mal ein bisschen locker flockig in den Urlaub zu starten, stelle ich dir doch mal wieder ein paar unserer beliebten Entweder-Oder-Fragen. Hast du die Kapazität und Muße, jetzt dich auf so ein Game einzulassen?
Das werden wir sehen. Also schieß los.
Alright. Folgendes Setting. Du bist im Urlaub und zum Beginn des Urlaubs wird dir gesagt, okay, pass auf, wir haben hier jeden Morgen drei Patienten, die du behandeln musst, ab 7.30 Uhr. Wenn du diese drei Patienten behandelt hast, wird der Rest des Tages sonnig und schön sein. Du kannst aber auch Urlaub machen, nicht behandeln. Leider wird das Wetter extrem durchwachsen, kühl und immer wieder mit Regenschauern sein. Wofür entscheidest du dich?
Okay. Ja, ich muss ja sagen, ich finde es immer gar nicht so schlecht, wenn zwischendurch auch mal ein bisschen bewölkter Himmel ist. Aber dauerhaft schlechtes Wetter, gerade wenn ich mit Sonne rechne, das wäre nicht so cool. Und ich habe auch gelernt, dass es manchmal nicht von Nachteil ist, wenn man irgendwie in einem fremden Land ist und da Leute behandelt vor Ort, dass man sich da mancher Vorteil sich erschlichen werden könnte.
Okay.
Deswegen würde ich wahrscheinlich das machen. Mache ich eine fixe Behandlung, einmal kurz hier ein bisschen drücken, da ein bisschen ziehen. Und die letzte Behandlung wird dann nochmal eine Entspannungssession, wo ich ein bisschen durchatme und mich schon mal auf den nächsten Kaffee vorbereite.
Stark.
Ja. Würde ich mich dafür entschließen. Drei Behandlungen, morgen 7.30 Uhr. Ich kann eh nicht lange schlafen, von daher kein Thema.
Okay, anderes Setting auch. Wir sind immer noch im Urlaub und du bist irgendwo im fremden Land, hast deine Flipflops und deine Bermuda-Shorts an und flanierst da so durch die Gegend und auf einmal kommt dir eine deiner Dauerpatientinnen entgegen, die zufällig zum gleichen Zeitpunkt auch Urlaub macht und ihr schnackt ein bisschen und seid amazed, dass ihr euch getroffen habt und dann kommt die mit der Idee um die Ecke, hey Klaas, ich würde dich total gerne zum richtig geilen Abendessen einladen, aber ich habe hier so ein leichtes Zwicken, seitdem ich im Flieger gesessen habe. Könntest du mich vorher noch mal einmal behandeln? Würdest du das machen oder eher nicht?
Könnte ich mich schon drauf einlassen, glaube ich. Ja, kommt immer drauf an. Ist das alles super angenehm? Ist das cool? Ist das jetzt irgendwie nicht eine Vermischung von privatem und beruflichem? Könnte ich mich durchaus drauf einlassen, glaube ich. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ja klar, kein Thema, mache ich immer. Aber ich kann auch nicht sagen, dass es jetzt für mich ein No-Go wäre.
Okay, alright. Ganz anderes Thema. Wir haben hier eine Scheißkälte mittlerweile im Juni. Und ich habe gehört, das Wetterphänomen nennt sich Schafskälte. Meine 94-jährige Großmutter sagte Schweinekälte. Das habe ich auch bestätigt. Das fand ich auch in Ordnung. Aber eigentlich heißt das Ganze Schafskälte. Rund um Mitte Juni wird es nochmal kalt und ab der nächsten Woche soll es dann bedeutend bergauf gehen. Bei diesem ganzen Regenschauen und Kälte. Du hast folgendes Setting. Du fährst mit dem Fahrrad morgens zur Praxis. Es regnet Binnfäden. Du kannst dir zwar eine Regenjacke anziehen, aber die Hose und die Schuhe werden definitiv klitschenass sein, wenn du in der Praxis bist. Oder du bekommst von deinem Nachbarn für die Fahrt komplette Regenmontur, das heißt Regenhose, Regenjacke und wegen meiner auch so Stulpen für die Schuhe. Die Auflage ist aber, dass er sagt, hier ist das Logo von meinem Unternehmen drauf. Wenn du das jetzt trägst, musst du das den ganzen Tag während der Behandlung auch anbehalten. Wofür entscheidest du dich? Für die nasse Hose oder für die komplette den Regenanzug einen ganzen Arbeitstag lang?
Nasse Hose, nasse Schuhe.
Ja, ich auch.
Ja. Aber muss ich auch sagen, ich habe das schon oft, also ich fahre ja wirklich oft mit dem Fahrrad los und bin auch nicht selten nass geworden. Ich habe eine Dusche in der Praxis und ich habe auch Wechselklamotten da. Und
Wechselklamotten, einmal, so professionell bin ich nicht ausgestattet, das ist nicht schlecht.
Ja, doch, auf jeden Fall. Mittlerweile, ja, das ist kein großes Thema mehr für mich. Ich habe sogar ja auch einen Waschtrockner eigentlich. Ich hätte einen Waschtrockner da, wenn der nicht andauernd defekt wäre und wenn nicht der neue, den ich gekauft habe, defekt geliefert worden wäre, seit 8 Wochen da rumsteht und ich diese Firma anschreibe und anrufe und nie erreiche. Meine Güte,
ja, schön, die ganze Pain, ja, okay.
Ja, ganz genau, richtig. Sachen, die sie perfekt gebrauchen kann.
Ich glaube, wenn man Säuglinge behandelt, wie du es tust, dann sollte man auch Wechselklamotten am Start haben. Da kann ja immer mal was passieren.
Ja, oder die Windel einfach ranlassen. Das ist meine größere Empfehlung.
Ja, okay.
Ja.
Gut, next point, Klaas. Neues Europaparlament ist gewählt worden. Du bist eingeladen, der exklusive Osteopath aller Politikerinnen und Politiker des neuen Europaparlaments zu sein. Du wirst eine kleine Praxis da bekommen. Auflage ist nur, du musst dir während der Behandlung von jedem Politiker und jeder Politikerin immer deren politische Meinung anhören, darfst nie Kontra geben und musst eigentlich immer zustimmend beipflichten. Machst du das oder lässt du das?
Mache ich, 100 Pro.
Ja?
Frage. Ja, natürlich, Mann.
Bist du so
in Brüssel, in Belgien,
so eine Fahne.
Kann ich jeden Abend in die Pubs gehen.
Ja.
Ich bin ja schon Fan davon, sich die Leute anzuhören und Ja, ich glaube, einer der Fehler von uns intellektuellen, privilegierten, weißen Deutschen ist auch, dass wir denken, wir wissen genau, wie es man zu denken hat und wir haben die beste Meinung, die beste Sicht auf alles, aber wie Menschen von der Taliban oder Trump-Wähler oder AfDler, was auch immer, dass das alles nur die Mega-Mongos und Idioten sind und nichts verstanden haben. Na klar, finde ich das schwierig, wenn Leute irgendwelche von meiner Meinung abweichende Meinung vertreten und so und die irgendwie feindlich gegenüber anderen Gruppen ist, finde ich natürlich schwierig, aber so Bezüge zu beziehen, irgendwelche Politiker-Diäten Bezüge zu kriegen, da in Brüssel eine Praxis zu haben, hochrangige Menschen aus der ganzen Welt mir das anzuhören, was die so machen, das fände ich schon sehr spannend. Da würde ich halt lieber die Schnauze halten und das Gequatsche in Kauf nehmen.
Okay, ja, sehr lehrreich. Kann ich nachvollziehen, deine Argumentation. Mhm. Alright, letztes Thema. Wir stehen kurz vor der Fußball-Europameisterschaft im eigenen Land und du bist jetzt nicht der weltgrößte Fußballfan, aber Manuel Neuer ist dir auch ein Begriff. Und vielleicht hast du wahrgenommen, dass viel diskutiert wird, ob Manuel Neuer jetzt der richtige Mann fürs Tor ist oder Marc ter Stegen, der eigentlich schon ewig auf seine Chance wartet. Und Neuer hat jetzt einige Patzer in seinen letzten Spielen gehabt und stell dir folgendes Setting vor. Manuel Neuer hält auf einmal wieder im Turnier wie ein junger Gott. Deutschland rasiert alles, weil Manuel Neuer alles Mögliche entschärft und immer in jedem Interview, in dem er gefragt wird, sagt Manuel Neuer, ja, seitdem ich mich von Klaas Stechmann behandeln lasse, habe ich wieder kompletten Zugriff auf meinen Körper. Ich fühle mich so fit und jung wie noch nie und bin in dem Hoch meines Lebens. Und das könntest du haben, allerdings müsstest du, um das leisten zu können, deine komplette Praxis aufgeben und alles abschließen und müsstest hinterher wieder von neuem starten. Würdest du das tun oder nicht?
Puh, gute Frage. Vielleicht nein.
Interessanter Punkt, ne? Habe ich auch jetzt keine direkte spontane Antwort. Ich meine, wenn Manuel Neuer dich als Wunderheiler öffentlich vorstellt, dann kannst du eine neue Praxis eröffnen und wahrscheinlich würde das Ding
rollen. Ach so, ja. So meinst du das so ein bisschen? Ja, ja, das würde auf jeden Fall rollen, aber dann müsste ich ja auch neue Startchance wäre auch nicht verkehrt, dann könnte ich halt das Dreifache für die Behandlungskosten nehmen, das wäre vielleicht nicht verkehrt, so um da mal glatt zu ziehen. Ansonsten würde ich, glaube ich, so weitermachen.
Alright.
Ja, interessanterweise wird ja andauernd oder früher wurde ihm andauernd die Ähnlichkeit zu Manuel Neuer unterstellt, als er der neue Hype-Typ war, wurde das immer gesagt, siehst du aus wie Manuel Neuer. Ich so, ja, klar. gibt bestimmt bessere oder schlechtere Fußballer. Ja. Aber ja.
Ja gut. Auch daran kann ich leben und das waren die Entweder-Oders für heute, mein Lieber.
Ja, schön. Machen wir bald mal wieder, dann stelle ich dir nochmal ein paar Fragen.
Cool.
Somit würden wir zum Abschluss der Folge kommen. Hm. Das bedeutet Playlist. Bei dir wird es bestimmt sommerlich werden. Und die Kette zum Abschluss.
Ja, yeah, alright. Ich fange mal an mit der Bestückung unserer Musikantenknochen-Playlist. Und ja, so wahnsinnig sommerlich, sagen wir mal wetterspezifisch, wird es mit dem ersten Track. Es ist ein chilliger, sommerlicher Song, den ich drauf packe auf unsere Playlist. Und zwar von dem Typen Waldeck, The Weatherman, Mescasino Dub, ganz chilliges Lied, nicht viel Gelaber, aber kann man sich so ganz gut bei einem Abschnibbeln im Hintergrund und ein Vino trinken und ein bisschen easy Vibes haben. Und letztes Wochenende habe ich aufgelegt auf dem 40. Geburtstag meines Kumpels und wir haben uns mit verschiedenen DJs verschiedene Genres geteilt und das Genre, wo ich herkomme, ist Britpop beziehungsweise Alternative und da habe ich quasi die Tanzfläche angezündet. Es hat ganz gut funktioniert. Und ein Track, der jetzt gar nicht so ein wahnsinnig bombastisch klingender Song ist, aber ein absolut legendärer Song und bei den Ladies für wohl klingenden Aufschrei gesorgt hat, ist von den Pixies Here Comes Your Man und das packe ich auch auf die Playlist.
Schön. Ich war seit längerem mal wieder auf einem Konzert und zwar auf einem Konzert der Band Body Count mit dem Frontmann Ice-T. Ja, die seit über 30 Jahren regelmäßig nach Deutschland kommen und es gibt gibt Kindheitsfotos von uns aus den 90ern, wo wir mit Nirvana und Bodycount-T-Shirts auf dem Spielplatz so rumhängen in der Grundschule. Auf jeden Fall irgendwie so diese Crossover-Nummer, damals Metal, aber mit dieser Ice-T-Hip-Hop-Ghetto-Attitüde und den Thematiken. Und der Typ ist 66 Jahre alt, glaube ich, hat nochmal dann spät auf dem Konzert nochmal seine kleine Grundschultochter mit auf die Bühne geholt. Fand ich ziemlich straight. Und für mich auf jeden Fall so ein Ding, was sich durch mein ganzes Leben zieht. Ich bin ja nicht so der Metal-Typ, aber immer mal wieder kann ich mit solchen Sachen was anfangen. Da kommt der Song This Is Why We Ride. Das ist immer so der Abschlusssong, den die spielen auf dem Konzert, von Bodycount auf die Liste.
Alright.
Und Thema Shawnee. Der berühmteste Häuptling der Shawnee hieß Tecumseh. Das ist in Amerika, könnte man sagen, ein Nationalheld, obwohl der aus Sicht der weißen Siedler auf der anderen Seite gekämpft hat. Der soll aber ein sehr großer, sehr guter Rhetoriker gewesen sein. Ein Kriegsheld, hat die Stämme dort vereint. Und die Band The Tillers haben ihm einen Song gewidmet, Tecumseh on the Battlefield.
The Tillers, ja. Das wäre auch eine osteopathische Band.
Ja, stimmt. Okay.
Ja, yeah, right. Klasse, wir rappen ab. Ich muss dringend jetzt in Urlaub. Von daher kickt noch mal eine Kette. Und wir gehen noch einmal durchs ganz große Besteck. Und zwar vom Kopf bis wegen meiner zur Wade. Tob dich noch mal aus.
Okay. Ja, in Anbetracht, dass wir jetzt schon recht lange gesprochen haben, mache ich es vielleicht mal kurz und mir so gesehen einfach, dass ich die Schilddrüse einmal heraushole, die wir vor ein paar Folgen besprochen haben, und nochmal betonen möchte, dass die Schilddrüse ganz wichtig ist, wenn es um das Thema Muskelkrämpfe, Muskelschmerz und so weiter geht, als Brandbeschleuniger oder auch als Ursache vielleicht. Und das erste Symptom von einer Schilddrüsenfehlfunktion vielleicht auch im muskuloskeletalen Bereich sein könnte. Sagen wir mal Kopf, du hast einen Tumor in der Hypophyse, dann hast du irregulierte TSH-Ausschüttung, thyroid-stimulierendes Hormon, und kannst dann halt eine Schilddrüsenfunktionsstörung entwickeln. Vermutlich TSH, wenn das stimuliert, müsste es eine Überfunktion sein. Dennoch kann auch das ja mit muskuloskeletalen Schmerzen einhergehen und du merkst, du hast Wadenkrämpfe, Magnesium funktioniert nicht, aber in Wahrheit hast du es an der Hypophyse, an der SSB sitzen.
Okay, ja. Nehme ich. Ich habe schon mein Hawaii-Hemd an. Ist mir alles egal.
Ja, wie schön.
Ich hätte aber jetzt schöne Grüße, gehen nochmal raus. Eine Hörerin unseres Podcasts auf der Bank, die aus München kommt, unseren Podcast hört und sagte nochmal, großer Fan von unseren Ketten ist. Liebe Grüße gehen runter ins Land des leckeren Bieres. Und in diesem Sinne werde ich mir jetzt auch mein erstes Cerveza aufmachen, weil das ist die Richtung, für die ich mich jetzt dieses Jahr entschieden habe. Und da geht's jetzt hin. Und wir hören uns alsbald wieder.
Ja, wenn ihr uns eine Freude machen wollt, wir freuen uns immer, wenn ihr uns bewertet. Auf Spotify hat das sehr gut geklappt. Wir waren jetzt zuletzt auf 206 Bewertungen. Gebt uns doch noch gerne dort was oder auf anderen Plattformen, wo ihr uns hört. Und folgt uns gerne auf Instagram, wenn ihr noch weiteren Content haben wollt. Knochenjob_podcast.